Guten Tag, liebe Zuckis. Wir haben heute eine besondere Folge, denn wir haben Besuch hier. Und das hat einen Grund. Ich habe vor ein paar Podcast-Folgen mal darüber gesprochen, dass wir bei uns im Umfeld dieses Jahr einen Todesfall hatten. Und das hat unsere Familie wahnsinnig begleitet. Ich hab's erzählt. Der Vater von einem der besten Freunde meines Sohnes ist völlig überraschend gestorben an einem Schlaganfall. Und wir waren da sehr dicht dran und waren da viel einfach mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert. Und es gab wahnsinnig viele Fragen auf einmal, spontan. Und die konnten wir nicht alle lösen. Deswegen hatte ich ganz viele Fragen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen bewegt, weil das Thema bei uns immer noch so akut ist. Und dann ist mir eine ganz alte Bekannte eingefallen, die was Wunderbares macht, die nämlich Trauerbegleiterin ist. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Aysche Bosse.
Hallo.
Hi. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dir auch ein bisschen, ich habe dir dein Wasser aufgemacht. Ich möchte auch nützlich sein hier in dieser Runde.
Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil Tod und Trauer ist ja immer einfach irgendwie so ein Tabuthema, ne?
Ja.
Also, ich sag mal, ich kenne so Situationen mit, ja, übrigens, sein Vater ist gestorben, aber sprich nicht drüber. Also, das ist so ein bisschen so wie über Geld. Über Tod spricht man einfach nicht, ne? Warum ist das so?
Ja, vor allem, weil es viel mit sich seinen eigenen Ängsten stellen zu tun hat, ne? Also, ich glaube, dass es ein Thema ist, was allen Angst macht und deshalb hat man da solche Schwierigkeiten mit, aber es ist ja sowas von krass Teil des Lebens, dass ich tatsächlich auch unterwegs bin, um immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist, dass man das Thema ins Leben holt. Das ist ja das Einzige, was wir wirklich safe wissen.
Es ist so.
Im Leben,
ja. Ist, dass wir wissen nicht, was danach kommt.
Dass wir irgendwann mal, ja.
Doch, noch eine zweite Sache wissen wir noch, dass wir geboren werden.
Ja. Genau. Genau.
Zwei Sachen
das wissen
weiß
wir, das wissen ja wir aber hinterher. Es ist ja hinterher.
Stimmt.
Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Aber wir beschäftigen uns einfach wahnsinnig ungern damit, weil die meisten von uns ja gerne leben und das Gefühl haben, lass es doch so lange wie möglich und gesund. Aber es ist ja nun einfach, trotzdem sterben wir irgendwann alle.
Ja, und ich habe jetzt gemerkt, über die letzten, ich glaube so 15 Jahre habe ich jetzt intensiver mit dem Thema zu tun, aber eigentlich war es ein Thema, was mich auch schon immer voll interessiert und fasziniert hat, auch schon als Kind und ich auch immer viele Fragen dazu hatte und eben dieses so, wo gehe ich hin mit meinen Fragen? Man hat dann bei den Erwachsenen immer so was Beklemmendes gefühlt, sobald man nachgefragt hat und hat dann irgendwann mal gemerkt, nee, ich frage jetzt mal lieber nicht, ist das unangenehm? Ist das unangenehm? Und ja, deshalb mache ich unter anderem das, was ich mache, damit Kinder, also bei mir können die sich halt dann irgendwie trauen, alles zu fragen. Und vor allem möchte ich aber auch Eltern und alle anderen Erwachsenen darin ermutigen, sich dem Thema zu öffnen. Weil ein super schöner Satz, den mir von einem Kind geschenkt wurde, der auch in meinem allerersten Buch steht, wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner.
Das ist ja wirklich so, ne?
Ja.
Das ist ja mit allem so.
Das waren die Zitate hinten in dem Buch.
Genau.
Ja, da fand ich, ein Zitat ist auch so bei mir hängen geblieben. Und zwar, da sagt ein 11-jähriges Mädchen, ich würde dem Tod gerne sagen, dass er alle Menschen alt werden lassen soll.
Ja, das fände ich auch super.
Ja.
Finde ich auch.
Ja, das wäre auf jeden Fall das Allerschönste. Na, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ich weiß nicht, so wie ihr das bei euren Kindern so beobachtet habt, aber die glauben eine ganze Zeit lang, also erstmal ist der Tod total abstrakt für kleinere Kinder, ne, absolut abstrakt. Also die sagen dann schon und spielen das vielleicht auch nach oder so, aber können auch gar nicht so richtig begreifen, was es bedeutet. Aber je älter sie werden, kapieren sie halt eben auch irgendwann mal, ich glaube sogar so mit 11 herum, dass sie selbst auch sterblich sind. Also zum Beispiel meine Tochter, die hat dann nach dem Tod meines Vaters so eine Liste angelegt, wie so quasi wer als nächstes dran ist, dem Alter entsprechend. Ne? Dann hat sie mich gefragt, wie alt alle sind in der Familie.
Werde ich genauso.
Genau.
Aber wann stirbst du, war die Frage.
Genau, und dann wurde das dem Alter entsprechend, wurde da eine Liste angelegt und dann aber natürlich auch bald begriffen, dass das nicht stimmt, sondern dass da keine Regelmäßigkeit dahinter ist. Also, ne, sondern dass es auch einfach Menschen gibt, die jung sterben.
Ja,
so wie jetzt der Vater deines
genau.
des Freundes deines Sohnes, ja.
Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber
manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück. Ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz. Denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Ich wollte gerade nur dazu sagen, kennt ihr noch dieses Gefühl aus der Kindheit? Daran habe ich mich erinnert. Es gab eine lange Spanne, als ich dachte, ich wäre unsterblich. Und dann irgendwann diese Erkenntnis. Ich weiß nicht mehr, wann sie kam, auf jeden Fall im Kindesalter. Und deshalb auch viele Fragen, die heute natürlich daraus, die du auch schon kennst, die folgen werden. Ab wann bereitet man Kinder vor auf den Tod, wenn es nicht nötig ist oder vielleicht erstmal nichts aktiv passiert ist? Weil ich würde mein, also dieses Gefühl, ich kann mich noch erinnern, wie schön das war, dass man denkt, das ist entweder sehr weit weg oder so unrealistisch, mir passiert das gar nicht. Ich würde natürlich eigentlich meinen Kindern, ohne es begründen zu können so richtig, wünschen, dass die lange dieses Gefühl haben, ohne zu wissen, ob es richtig ist, dass die lange dieses Gefühl haben sollen oder ob es da überhaupt eine Grenze gibt. Weißt du, was ich meine?
Total, ja, also angenehm ist tatsächlich was anderes. Klar möchtest du denen das, solange es geht, ersparen, aber sie werden eigentlich so früh schon konfrontiert damit. Also das ist wirklich, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, sobald sie mit Fragen zu dem Thema kommen, musst du antworten. Also so, das geht nicht anders. Und die bekommen ja super viel mit. Also wenn ich jetzt irgendwie in Kindergärten gehe oder in Grundschulen oder so und frage, wer von euch hat denn schon mal irgendwas mit dem Tod zu tun gehabt? Auch wenn sie persönlich nicht betroffen sind, dann ist es, weiß ich nicht, die Katze vom Nachbarn, die überfahren wurde oder ne, ein Kamerad, ein Freund, Freundin, die Oma von jemandem und so weiter. Und die haben schon da ihre Fragen zu. Und ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, dass ein Mensch, bis er volljährig ist, in seinem Leben mit, ich weiß nicht wie viel, zehntausenden Toten konfrontiert wird, sei es im Fernsehen oder Computerspielen, Büchern, Geschichten und so weiter. Ne? Und trotzdem wird es so, ich meine, tabuisiert im, heißt, im Gespräch untereinander.
Es ist ja allgegenwärtig im Unterbewusstsein wahrscheinlich total präsent. Und wenn dann irgendwo Tod passiert im erweiterten Umfeld, schiebt man den ja erstmal weg.
Aber
Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, so ungefähr.
Aber die Angst bleibt.
Die Angst bleibt nämlich da. Ne? Also es ist ja, es wird ja immer präsenter. Deswegen ist es ja eigentlich total gut, offensiv damit umzugehen und das eben.
Du sagst natürlich nicht deinem Kind, übrigens, du stirbst.
Ja, nee, genau.
Aber, nicht, aber
Entschuldigung, mein aber Sohn, hatten, ich bin sehr transparent. Ich möchte
aber bei uns war es eben genauso. Mhm. Wir hatten auf einmal diese Situation und der ist natürlich auch aus allen Wollken gefallen. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war so, dass, die Kinder von ihm sogar in dem Moment, als der eben da einen Schlaganfall, Herzinfarkt gekriegt hat, bei uns waren. Und die Mutter dann anrief und sagte, ich muss jetzt schnell in die Stadt und dahin. Und können die Kinder erstmal her, ja, klar. Und mein Bruder holt die dann später ab, so ungefähr. Und das heißt, das war so, die waren dann so 4, 5, 6 Stunden bei uns. Wir wussten diese Nachricht. Die Kinder waren, die sind echt auch traurigerweise noch ein bisschen kleiner. Die haben das nicht geschnallt, aber unser Sohn hat sofort gemerkt, was stimmt nicht mit euch. Und ich, das war natürlich die Situation, ich konnte jetzt nicht ihm vor den anderen Kindern, natürlich, da musste ich ihm sagen, ich erzähle dir das später, so jetzt geht es gerade nicht. Und das war dann auch okay. Und dann sind die eben irgendwann abgeholt worden und dann hat er natürlich so gefragt, was ist los? Und dann, ja, es ist was Schlimmes passiert. Und der hatte eben Herzinfarkt, Schlaganfall und oder das wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht, der liegt im Koma, das war halt klar. Und dann war natürlich diese tausendfache Frage, ja, aber der kommt doch zurück. Der kommt doch zurück, weil das war für ihn überhaupt nicht fassbar, dass, ja Moment, aber ich habe den doch gesehen, also es kann ja nicht sein, der kommt doch wieder zurück. Also erstmal hatte ich das Gefühl, dieser Modus, ja, es kann doch nicht wahr sein. Oder ja, jemand ist mal kaputt oder krank, etwas ist defekt, aber dann wird man wieder gesund. Das ist einfach für Kinder nicht fassbar erstmal, oder?
Mhm.
Wenn das so spontan kommt.
Total. Grundsätzlich erstmal natürlich schwer fassbar für alle drumherum, die betroffen sind, euch ja ganz genauso. Und da ist es halt eben einfach total wichtig, dass man möglichst so viele Informationen wie möglich dann doch auch liefert und erklärt, was Sachlage ist. Das hast du erst richtig gemacht.
Also Transparenz ist wichtig.
Auf jeden
oder?
Fall Transparenz. Also natürlich kann man sich dann irgendwelche wirklich schlimmen Details dann auch sparen. Es geht nur um das, was wichtig ist. Weil, wie du meintest, der hat sofort gespürt, da ist was. Kinder haben da wirklich.
Ja, es ist verrückt, ne?
So einen siebten Sinn. Und oft ist dann, wenn nicht drüber gesprochen wird, das, was die sich dann vorstellen in ihrer Fantasie, viel, viel schlimmer als die Realität. Beziehungsweise sie können es ja dann auch nicht mit jemandem teilen. Man sagt ja auch so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid oder so. Ne? Wenn ihr das dann alle gemeinsam miteinander durchsteht, dann verbindet das ja irgendwie auch auf eine Art und Weise sehr. Und man hat eben das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und Kinder werden oft geschont, in Anführungszeichen. Also weil das denken die Erwachsenen irgendwie so, ich erzähle jetzt lieber nichts, dann, um ihn oder sie zu schonen. Aber die spüren so krass, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und machen sich dann extrem Sorgen und sind damit alleine. Also deshalb Transparenz ist absolut angebracht.
Ja, wir haben das auch dann so ein bisschen, ich schaue hier gerade auf dein erstes Buch, was du geschrieben hast, weil du mir so fehlst. Muss ich sagen, habe ich mich total drin wiedergefunden, als es eben auch um die Art und Weise ging, wie Kinder trauern, wie anders als bei Erwachsenen das auch ist, wie unterschiedlich die Reaktionen sein können. Weil bei uns ging ja, ich will nicht die ganze Zeit darüber reden, aber es ging dann so weiter, wir sind dann eine Woche später, der lag länger im Koma, in den Urlaub gefahren und kommen an dem Urlaubsort an. Und dann kommt diese Nachricht, dass der Mann gestorben ist. So, und dann stehen wir da am Kofferband, weinen, sollen eigentlich jetzt eine Woche Urlaub haben. Also es war wirklich total skurril. Und unser Sohn fragt eben, ja, was ist denn jetzt passiert? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ganz fürchterlich, aber der ist gestorben. So, ja, aber der kommt doch zurück. Nee, der ist gestorben. So. Und dann hatten wir eben so eine totale Hin- und Her-Woche. Also wirklich alle Sachen, die du hier drin schreibst, ja, darf ich mich denn die Woche auch freuen? So. Und was ist, wenn ich traurig bin und mich direkt danach freue? Also diese ganzen Gedanken, und es war dann auch so. Der war dann total traurig und dann war er im nächsten Moment so wieder in den Pool gesprungen, war gut drauf und man hatte irgendwie jedes Gefühl, hatte man jeden Tag da. Es war eine wahnsinnig emotionale Woche, aber irgendwie verrückt.
Total gesund und total wichtig und richtig, wie dein Sohn das gemacht hat. Das nennt man in der Fachsprache die sogenannte Pfützentrauer. Kinder ziehen sich nur so viel Schmerz rein, wie sie in dem Moment verarbeiten können. Das heißt, in die Trauerpfütze reinspringen und wieder rausspringen. Das ist wirklich ein Selbstschutzmechanismus, der eingebaut ist und den Erwachsene irgendwie nicht mehr haben. Wir ziehen uns dann den ganzen Schmerzkloß rein und alles ist lahmgelegt und wir sind bewegungslos und nichts mehr funktioniert. Und Kinder haben das und müssen sowas von ermutigt werden, dass das in Ordnung ist. Weil die gucken ja dann auf die Erwachsenen, wie machen die das? Oh, die weinen die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit voll traurig und so und bekommen dann Schuldgefühle, weil sie denken, vielleicht trauere ich ja nicht richtig. Aber dabei ist das genau das Richtige. Also, dass man sich nicht den ganzen Trauerkloß reinzieht, sondern eben nur in kleinen Häppchen so viel, wie gerade auszuhalten ist. Mhm. Und dann springe ich in den Pool und dann renne ich und spiele Fußball oder lache oder, ne? Das ist so wichtig. Das ist total wichtig.
Mein Sohn fragte mich, ist Tod was Trauriges? Das wäre ja eine berechtigte Frage dann auch, ne?
Das ist eine schöne Frage, weil ist es das wirklich? Und ist es das wirklich immer nur? Und genau, ja.
Ist das ein gesellschaftliches Ding, dass bei uns Tod so als das große Böse, was irgendwann kommt? Ich meine, wird es in anderen Kulturen auch als, man hat dann das Lebensende erreicht und es ist irgendwie auch vielleicht sogar was Positives? Also wenn man wahnsinnig religiös ist, gibt es das doch auch, oder?
Guck uns mal an. Als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, habe ich diese Körperhaltung angenommen. Jetzt reden wir darüber. Automatisch nimmst du diese Körperhaltung an und dann guckst du irgendwelche Dokus über andere Kulturen, wo die Toten gefeiert werden und alle sind fröhlich. da kann man sich schon mal hinterfragen.
Bei uns ist eine Beerdigung ja auch mal was Schweres.
Ich glaube, es geht darum, dass beides nebeneinander existieren darf. Ja. Klar vermisst jeder jemanden, den er geliebt hat und der dann auf einmal nicht mehr da ist. Aber es darf eben auch die Freude darüber, dass man den Menschen in seinem Leben hatte, daneben auch existieren. Also ich glaube, Trauer, das heißt ja auch so schön, Trauer ist bunt und jeder darf so trauern, wie das will. Trauer hat einfach so viele Gesichter und ich glaube, es ist, man fühlt sich so verpflichtet, dass man traurig sein muss. Also, ne, dass man traurig sein muss, wenn jemand gestorben ist und dass dann alles irgendwie schwer sein muss. Aber, und das ist ein Satz, den sage ich vielen, vielen Kindern, mit denen ich arbeite, und dann geht immer so ein Aufatmer durch die Gruppe, ist, wenn ich sage, hört mal, die gestorben sind, ne, die wünschen sich ja für euch das allerschönste, fröhlichste, tollste Leben. Die sitzen ja nicht irgendwo und gucken runter und sagen so, die sind mir aber viel zu gut drauf, könnten jetzt mal wieder ein bisschen trauriger sein. Nee, im Gegenteil, die wollen, dass ihr es richtig, richtig schön habt und richtig gut habt. Ja, und dann sagen, dann ist immer so, ach, stimmt ja. Also, klar ist das traurig und klar ist das schlimm, wenn jemand auf einmal nicht mehr da ist. Wie gesagt, ich habe es ja auch selbst, also ihr habt jetzt die Erfahrung gemacht, jeder hat in irgendeiner Form schon Erfahrung gemacht, und wenn das irgendwie das Haustier war.
Aber du hast sie ja in der Familie gemacht.
Genau, ich habe sie ja auch gemacht.
Das war für dich ein Auslöser auch, dann in diese Trauerbegleitung zu gehen?
Jein, also ich habe mich schon vorher damit beschäftigt und war ehrenamtlich in einem Kinderhospiz hier in Hamburg-Eidelstedt tätig und habe mich dann schon für die Trauerbegleiterausbildung interessiert. Und dann starb mein Vater kurz, eigentlich bevor auch die Ausbildung losgehen sollte. Und dann habe ich noch überlegt, beziehungsweise eigentlich heißt es, ein eigener Trauerfall sollte mindestens ein halbes Jahr her sein, bevor man diese Ausbildung macht. Und ich habe dann aber gebittet und gebettelt bei den Ausbildern in Bremen, Verein Verwaiste Eltern und Geschwister, dass ich das bitte, bitte machen möchte, weil ich wusste, es ist genau das Richtige jetzt für mich. Und genauso war es dann auch. Und dann habe ich eben auch das trauernde Kind zu Hause gehabt. Und dann lag es irgendwie nah, sich darauf zu konzentrieren. Ne? Und das Buch, weil du mir so fehlst, ist tatsächlich für meine Tochter entstanden. Also, weil ich
Wie
da
alt
alles,
war die da, als ich nicht dran habe?
Sieben.
Okay.
Genau, ja. Ja, so 6,5, 7.
Das heißt, die hat auch völlig wild durch den Garten Fragen gestellt natürlich und hat auch ganz bunt reagiert.
Absolut. Ganz abgefahrene Sachen. So, ich hatte dann gerade in der Ausbildung gelernt, dass Wasser die Traurigkeit in der Trauer irgendwie verstärkt. Also das heißt, wenn du irgendwie am Meer bist oder in meinem Fall war das so, dass immer wenn ich das Kind in die Badewanne gesetzt habe, dass die dann auf einmal furchtbar traurig wurde und angefangen hat zu weinen. Und das war
echt, so ist das. Ach, das ist ja voll nicht abgefahren.
Und das war aber so gut, weil man dann so wie so ein Ritual oder so einen Raum hatte. Ja. Also man wusste dann schon, okay, jetzt in die Wanne, und dann fließen wahrscheinlich die Tränen, natürlich auch nicht immer, aber ganz oft. Und das war, was ich weiß jetzt habe ich den Faden verloren, aber das wollte ich sagen. Ja. Also Wasser verstärkt zum Beispiel. Ich habe da ganz viel in der Ausbildung eben auch gelernt, was ich dann selber auch an meinem Kind beobachten konnte. Genau, du hast gefragt, viele Fragen kamen natürlich, aber auch viel beobachtet, was sich dann irgendwie so bestätigt hat. Und aber auch wieder gemerkt, wie individuell Trauer ist und dass auch jeder, wir sind ja einzigartige Wesen. Und jeder trauert eben auch einzigartig. Und da irgendwie sich selbst und eben auch seine Kinder unterstützen darin, dass man das darf, also dass die Trauer so individuell sein darf, wie sie eben.
Das ist ja total abgefahren mit Wasser. Hat jedes Element eine andere Funktion oder ist es jetzt nur
das
speziell
Wasser?
Das weiß
ich nicht. Ich weiß, also über die anderen Elemente weiß ich nicht Bescheid.
Das wird das nächste Buch.
Wasser ist ja total krass. Also es ist ja wirklich, man guckt aufs Meer und wird melancholisch. Mhm. Warum ist das so völlig abgefahren? Aber es ist ja total krass, dass es eine Badewanne auch auslösen kann.
Okay. Das löst anscheinend so tiefste.
Muss ich mir mal beim Songschreiben mal wieder.
Also wenn ich aufs Meer gucke,
fühle ich eigentlich einen Song schreiben, genau. einen traurigen Song brauche.
Wenn ich aufs Wasser gucke, fühle ich eigentlich Unendlichkeit. Vielleicht ist das auch das Problem.
Ja.
Wenn ich aufs Meer gucke.
Dass es einfach so mächtig ist, ne? Aber eine Badewanne, okay, Wasser.
Also es ist nicht banal. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man. Bei mir fing das damals an mit die geliebte Katze, die gestorben ist als Kind und so. Aber ich meine jetzt nur banal, weil ich die Frage nach der Vorbereitung, ist ein Tier, blöd gesagt, gut zum Üben?
Ja, absolut. Also,
ist ja auch das Wahrscheinlichste, wahrscheinlich, dass das Kindern passiert, ne?
Im besten Falle ist das die erste Erfahrung, und das ist eine wichtige und gute Erfahrung. Also ungefähr ein halbes Jahr, bevor mein Vater starb, ist unser Zwergkaninchen Lissi gestorben, und ich bin ihr bis heute absolut dankbar dafür, wenn man das so sagen darf. Aber da wurde dann schon mal gesehen und auch gefühlt, Also was ganz wichtig ist, bitte nicht das tote Haustier entsorgen, bevor, also damit das Kind damit nicht konfrontiert wird oder so. Das heißt, wenn der Hase morgens, so traurig das ist, im Stall liegt und das Kind ist noch in der Schule, dann warten und das Kind fragen, möchtest du das Tier nochmal sehen? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn sie sagen nein, dann ist es auch okay. Im besten Fall oder meistens sagen sie ja. Und das war auch bei uns so. Meine Tochter wollte den Hasen unbedingt nochmal sehen und auch anfassen. Und das ist so gut und wichtig, so dieses haptische Begreifen auch. So, wie fühlt sich das an, wenn etwas nicht mehr lebendig ist? Ne? Der Hase wurde ja geliebt und angefasst ganz viel lebendig, aber auch dieses zu sehen, was bedeutet tot. Und dann kommen meistens so, ach, sieht aus, als würde sie schlafen oder sieht eigentlich ganz friedlich aus oder so. Ne? Das ist irgendwie total wichtig und dann das ganze Ritual, was dann folgt, ne, mit Beerdigung. Also wir haben Lissi dann im Garten beerdigt und das kannte dann meine Tochter alles schon, als dann der Opa gestorben war und war dann auch, also ich habe noch Neffen, die dann mehr Berührungsängste hatten, weil sie noch nicht so eine Erfahrung gemacht hatten. Also die haben den Opa sehen wollen, aber zum Beispiel nicht anfassen wollen. Und ich glaube bis heute, dass das irgendwie das Kaninchen war, das die Tochter irgendwie dazu gebracht hat, dann doch auch nochmal Opas Hand anzufassen und dann mal zu gucken. Weil dann geht dieses, das Schlimmste ist, wenn du ein Kind jemanden nicht mehr sehen lässt und der ist dann einfach weg. Und es wird nicht mehr drüber geredet und es wird nicht mehr kommuniziert irgendwie so. Und dann ist das wie so was unabgeschlossen ist, denke ich. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Also die
es gibt ja auch Tode, die so sind, dass dann einfach der Körper nicht da ist.
Genau,
ne?
Genau, also, eben, das gibt es alles.
Also wenn ich trauere oder wir trauern zu Hause, ist ganz schnell der Humor da. Irgendwie ist das anscheinend ein Kanal für mich und teilweise wird es auch makaber. Und
schwarzer Humor geht immer.
Ja, irgendwie hilft das. Keine Ahnung. Also bei mir ist es jedenfalls so. Und bei uns auf dem Hof war es so, dass wir so eine Art Hofgemeinschaft und der Nachbarshund Barney, der ist gestorben. Und das war dann die Situation, dass die Kinder auf dem Hof und auch unsere Kinder das natürlich mitbekommen haben und es gab eine Beerdigung. Und da konnte man gut darüber sprechen. Wir haben nur auch das Thema Wiederauferstehung. Es hat sich aufgedrängt, denn einige Wochen später war die Decke, in der Barney eingehüllt war, lag halt auf der Weide. Und es ist, wir haben halt auch Füchse und Wälder um uns. So, zum Glück haben wir ihn nicht nochmal dann wiedergesehen, aber das war dann auch nochmal so ein Thema. Jesus und Wiederauferstehung. Also ja,
Füchse haben Barney geholt. Gott, der arme Barney.
Ja, nicht gut genug.
Der Kreislauf des Lebens.
Vielleicht.
Ja. Ja, und eben die große Frage nach dem Danach. Was ist danach? Ja. Bearbeite ich auch oft und viel mit Kindern und wir malen dann einfach, also ich würde gefragt, so, wie stellst du dir das vor? Also wichtig ist, dass man Kindern sagt, es gibt Fragen, auf die gibt es keine Antwort. Also es gibt, ihr könnt alle Fragen stellen. Du darfst mich alles fragen, aber es gibt eben einfach Fragen wie sowas. Aber lass doch mal zusammen überlegen, wie könnte das sein? Und ein Kind hat mal zu mir gesagt, ja, Esche, vielleicht kriegt ja jeder das, was er sich vorstellt.
Ziemlich danach, gute Vorstellung.
Wow. Ja. Und dann, ja, cool, dann malt doch mal Bilder, wie ihr euch das vorstellt. Und dann habe ich, weiß ich nicht, jenseits so mit Disco-Kugeln gesehen oder so Hogwarts jenseits oder was auch. Genau, also Hogwarts, wer weiß.
Entschuldigung, das hast du ja auch in deinem Buch, weil du mir so fehlst. Das ist übrigens total toll, um einfach aktiv zu sein. Weil man viel mitgestalten kann und dabei, da hast du ja auch diese Liste, wie stellst du dir das vor und viele Vorschläge und dann kann man aber auch selber was hinschreiben und da hast du ganz viele so Elemente, wo man richtig Lust bekommt, das zu machen. So, und da habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt schon ein Buch wäre, was man auch so schon mal irgendwie im Haushalt haben kann, auch wenn das nicht akut ist oder nicht, oder ob man das eher als Joker da haben sollte.
Also es ist ja schon so personalisiert, das heißt, du klebst ganz am Anfang ein Foto des verstorbenen Menschen oder Tiers. Ne? Ich habe es auch für Hamster und Kaninchen, Vogelspinnen, Schlangen schon ausfüllen sehen.
Vogelspinnen, da bin ich auch gerade drin geblieben.
Und ja, Liebe wiegt immer gleich, egal wie viele Beine oder keine Beine oder behaart oder unbehaart. Aber das ist jetzt hier natürlich so sehr personalisiert. Aber was man machen kann und was auch erlaubt ist und was ich auch allen LehrerInnen und anderen Menschen, die mit Kindern arbeiten, zu dem Thema sage, ist, man kann einzelne Seiten da rauskopieren und die bearbeiten. Also jetzt, dann gibt es zum Beispiel hier den Brülleimer, da geht es um das Thema Wut, genau. Ja. So eine Seite kann man auch in ganz anderen Kontexten benutzen. Also ich weiß von LehrerInnen, die das zum Beispiel im Unterricht benutzen, zu allem, was einen so wütend macht. Also eine Trauer, das ganze Leben ist ja voll mit Abschieden. Ne? Ich glaube, die erste Trauer, die so ein Kind auf seinem Weg wahrscheinlich durchlebt, wenn jetzt nicht vorher schon jemand gestorben ist, ist die Trennung vom Kindergarten, dann in die Grundschule, das tut ja auch weh, dann Eltern trennen sich, das hat wie genauso viel, also wenn ich Kinder frage in den Workshops so, ne, was lässt dich Trauer empfinden, dann kommt der Tod eigentlich meistens erst so an Platz 3 oder 4, sondern
Trennung der Eltern fühlt sich wie ein Todesfall an für Kinder teilweise.
Ja,
das ist echt krass, ne?
Ja, absolut. Und deshalb kann man natürlich auch, es gibt super viele wunderschöne Geschichten, Bücher, in denen jemand stirbt, die auch ganz witzig sind, so wie die, weiß nicht, besten Beerdigungen der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder sowas. Man könnte so ein Buch lesen gemeinsam und dann überlegen, naja, oder fragen, so was stellst du dir vor? Na, wohin kommt man denn, wenn man gestorben ist? Und dass man dann sagt, also da gibt es keine Antwort drauf, aber komm, wir malen mal ein Bild, wie wir uns das wünschen. So kann man natürlich schon auch, ohne dass was passiert ist, mit dem Thema arbeiten mit Kindern. Man muss es sich halt nur trauen. Und ich weiß, dass das natürlich als Eltern, dass man sich dann lieber ein witziges Buch aus dem Regal zieht, als jetzt eins, in dem jemand stirbt. Aber es gibt auch ein ganz tolles, das hier in Hamburg spielt. Das heißt, gehört das so? Und da stirbt ein Kanarienvogel, der Elvis heißt. Und ein kleines Mädchen läuft durch den Hamburger Stadtpark da am Planetarium entlang und schreit immer, gehört das so, gehört das so? Und hat dann den toten Kanarienvogel in ihrer Handtasche dabei. Und sowas zum Beispiel. Also so ein Augenzwinkern und Humor ist irgendwie, finde ich, ein total guter Zugang zu dem Thema, um dann aber eben noch hinterher noch mal ernsthaft zu überlegen. Und das Buch hier ist eben, ne, ist ein interaktives Trauerbuch für Kinder, aber ich weiß auch viele Erwachsene, die das benutzen, weil wir ja auch alle auch Kind sind, wenn wir trauern. Also, ne, wenn wir jetzt unsere Eltern verlieren, so wie ich, bin ich ja irgendwie auch die Tochter und dann spricht mich auch so ein kindliches Thema an, weil wir haben ja alle total unser inneres Kind mit
aber
immer dabei.
Du hast ja vorhin gesagt, dass Kinder eben so Trauerpfütze, finde ich übrigens super Wort, dass die so trauern, dass sie sich eben nicht zu viel reinziehen, sondern das, was sie einfach wahrscheinlich ein gutes Gefühl noch für ihr Herz, Seele und für ihren Körper haben, was wir uns auf unterschiedlichste Art und Weise in
ihre
unserem
Bedürfnisse.
Leben abtrainieren. Ja, genau. Ja. Die achten halt noch auf ihre Bedürfnisse, was wir dann irgendwie nicht mehr schaffen. Das heißt, ist Trauerarbeit mit Kindern dann eigentlich auch einfacher und natürlicher als mit Erwachsenen?
Ich finde ja.
Ja.
Ich finde ja, ich habe natürlich, bin ich, wenn du es so willst, Familientrauerbegleiterin, weil ich automatisch auch mit den Eltern zu tun habe. Aber ja, ich finde, also für mich jetzt in meinem Job finde ich es dann schon oftmals trauriger, mit den Eltern dann zu sprechen darüber, einfach weil man merkt, dass sie so gefangen sind und dass sie so gelähmt sind und dass sie so sich nichts gönnen in ihrer Trauer, ne? Dass sie irgendwie denken, sie haben es nicht verdient, irgendwie jemals wieder glücklich zu sein. Ja. Also ich weiß nicht, in der Begleitung, da hatte irgendwie ein Mädchen den älteren Bruder, der war gestorben und ich saß mit ihrem Vater in der Sitzung und wir haben ein Spiel gespielt und dann kam eine Frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und die hatte er gezogen und dann meinte er so, naja, seit mein Sohn gestorben ist, war ich eigentlich nie wieder glücklich. Aber da sitzt halt seine Tochter daneben.
Ja.
So, ne? Seine jüngere Tochter. Und das hat das in einem Moment hat er das dann auch gespürt, dass das eigentlich nicht geht. Also warum?
Ist ja wahnsinnig verletzend.
Ja, ja, genau.
Also, ich war mit dir nicht mehr glücklich.
Vor allem für sich selbst aber auch. Ja. Ne? Und er hat es dann auch revidiert und meinte so, naja, also eigentlich, als wir jetzt neulich dann segeln waren, das war schon richtig schön. Also dass man das dann auch so benennt und dass man sagt so, nee, ich habe jetzt ein Recht drauf. Weil du kannst ja dann nicht einen coolen Tag auf dem Wasser haben und die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Das funktioniert nicht, sondern man soll es
aber so sind
genießen.
Wir konditioniert, oder? Also
ja,
es ist so ein bisschen, ich darf mich jetzt nicht freuen, denn
es ist ja was furchtbar Schlimmes passiert, aber das das hat dann auch so viel auch mit der eigenen Angst zu tun, weil ich ganz ehrlich, also ich glaube daran, dass alle, und es sind ja nun jetzt schon Milliarden Menschen gestorben, genauso wie sie geboren wurden.
In dieser Sekunde sterben Menschen.
Ja, also ich habe ein ganz, also auch durch meine Arbeit bedingt natürlich, weil ich so intensiv mit dem Thema zu tun habe, ich glaube, denen geht es allen ziemlich gut. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung und Kinder sind sich da eigentlich auch ziemlich sicher. Also ich glaube, so dieses, dass dann so der Glaube an was auch immer, ich nenne es jetzt mal Magie, so diese magische Verbindung zum Leben, die Kinder noch haben irgendwie, ne, weil sie noch so viele Möglichkeiten auch spüren und sich noch so verbunden fühlen, das geht uns Erwachsenen dann irgendwie verloren und das ist schade.
Und ist es, also wie kommt denn eigentlich der Kontakt zu Leuten zu dir dann zustande? Also ist es so, dass Leute in einem ganz akuten Fall, also keine Ahnung, wahrscheinlich hast du alles, ne? Aber letzte Woche ist irgendwie jemand gestorben und dann wirst du irgendwie vermittelt oder die rufen dich an oder sagen auch Leute, die sagen, ey, vor 2 Jahren ist und das hängt irgendwie bei mir fest und ich komme da nicht weiter. Das ist doch dann wahrscheinlich viel schwerer, ne? Wenn das schon 2 Jahre fest ist.
Alles, nein, es ist nicht zu spät, eine Trauer. Natürlich, je eher und schneller man eine Trauer oder in einer Trauer arbeitet, damit in einer Trauer arbeitet, umso besser. Aber Trauer ist ja auch keine Krankheit. Es kann, also nur eine, wie soll ich sagen, ungelebte Trauer, die kann irgendwann mal krank machen. Das glaube ich schon, ne? Dass wenn man es immer verdrängt und wegdrückt. Auch verdrängen ist erstmal okay, ist auch so ein Selbstschutzmechanismus, aber nur bis zu einem gewissen
irgendwie.
Ja, genau. Nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber sobald man dann merkt, dass man irgendwie körperlich oder seelische Schmerzen auf andere Art und Weise hat, was ja dann oft der Fall ist, dann sollte man daran. Also es ist nicht unbedingt schwerer, ist immer gut, wenn man sich dem stellt, was einem traurig macht. Ich bin jetzt persönlich, läuft es schon so, dass ich irgendwie kontaktiert werde. Da ist eine E-Mail-Adresse auch in dem Buch drin und so weiter. Ich selber bin jetzt leider gerade gar nicht in der Lage, so viele Begleitungen zu machen, weil ich eben so viel unterwegs bin, um Vorträge zu halten und Leute auszubilden, die mit Kindern arbeiten, ja, zu dem Thema und so. Aber normalerweise läuft es so, also es gibt ganz, ganz viele Vereine, die das auch ehrenamtlich anbieten, Trauerbegleitung. Also es sind oftmals Hospizvereine oder es gibt Institut für Trauerarbeit, ITA. Also es gibt den BVT, ist der Berufsverband Trauerbegleitung. Da kann man eigentlich auf der Webseite gucken, wer in welchem Bundesland das anbietet. Aber ich muss hier nochmal sagen, also die wichtigsten und ersten Trauerbegleiter im Leben eines Kindes sind die Eltern.
Ja, klar.
Und mir wäre es eigentlich viel lieber, wenn das ein gemeinsamer, persönlicher Prozess ist innerhalb der Familie, als, also klar, und aber wenn man dann merkt, ich bin selber mit meiner eigenen Trauer so beschäftigt, ich schaffe es jetzt gerade nicht für mein Kind da zu sein, das ist dann auf jeden Fall der Moment, wo man Trauerbegleitung in Anspruch nehmen sollte und das gibt es inzwischen.
Ganz doofe technische Frage, wird sowas auch von der Kasse mal übernommen?
Nee, irgendwie? Leider nicht.
Okay, dann wird es aber mal ein Antrag an die Krankenkassen.
Ja, also ich glaube, ich meine, in England ist es so, dass glaube ich, jeder, der einen Todesfall in der Familie hat, 2 Sitzungen Trauerbegleitung von der Krankenkasse, na, ansonsten weiß ich nicht, ob das Gesundheitssystem da so toll ist, aber das ist auf jeden Fall was richtig toll ist, das wird durchaus viel ehrenamtlich angeboten, aber es gibt auch inzwischen natürlich PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und so, die eine Ausbildung in Trauerbegleitung auch haben. Also das ist auch möglich.
Ja. Merkst du eigentlich einen großen Unterschied, wenn etwas plötzlich gekommen ist, wie bei eurer Geschichte, oder wenn sich das lange ankündigt?
Ja. Ich denke schon, da ist ein Unterschied. Also ich meine, die Vermissung ist immer groß, ganz klar. Aber das ist ja ein Schock, was ihr da durchgemacht habt oder was die Familie eures Freundes durchgemacht hat. Das ist ja wirklich erstmal aus dem Nichts. Also ich denke schon, dass wenn vorab eine längere Krankheit durchgemacht wird, dass man dann mehr, es geht natürlich auch um all diese Dinge, die nicht gesagt werden konnten und die nicht gefragt werden konnten. Da geht es ja schon los, was hätte er sich gewünscht, wie seine, ich glaube nicht, dass er jetzt seine Trauerfeier oder Beerdigung.
Nichts dergleichen, es gab keine Verabschiedung, nichts, er ist morgens in den Flieger gestiegen.
Also, Genau, so, und deshalb möchte ich jetzt hier gerne auch nochmal eine Lanze brechen. Leute, plant alle eure Beerdigungen, ich schwöre. Ich habe das alles schon safe, ich weiß, welche Urne, ich weiß, wo ich begraben werden möchte. Ja, ich habe eine Setliste für meine Trauerfeier. Ich habe das alles, weil ich möchte nicht, dass meine Leute sich dann da so einen Kopf drum machen müssen. Oder manche Familien, also ich kriege das ja mit, was nach einem Tod so in der Familie passieren kann, auch an Stress. Manche streiten sich ja dann sogar auch richtig. Ja. So. Also ich meine, wirklich, also so mal abgesehen von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und was es da alles gibt, Testament, das gibt einem, also ich weiß, manche denken, sie wecken damit, wie sagt man, so schlafende Hunde oder sowas und das dann, genau, sind da abergläubisch und denken, das passiert dann was, aber im Gegenteil,
jetzt hast du gejinxt, jetzt stirbst du.
Ja, genau. Aber es gibt einem eine große innere Ruhe, wenn man das so geklärt hat. Ja.
Also da könnte ich auch, also da, beim Lanzenbrechen mitmachen, da waren wir jetzt noch keine Eltern, meine Frau und ich, aber es geht um meinen Bruder, der ist mit 33 gestorben, das war 2010. Und da war das zum Beispiel so, da mussten wir ganz schön viele Energien unter einen Hut bekommen. Mein Papa und ich, wir haben uns darum gekümmert und mein Bruder war extrem kreativ und bunter Vogel und einfach ein toller Typ. Und dann haben wir gesagt, wir können, das geht nicht, wir können hier nicht so eine klassische Trauerfeier machen. Also kurz nach dem Tod, und das war alles sehr furchtbar, aber ist auch wieder viel Humor im Raum gewesen, weil ihm das auch entsprach. Und wir haben halt eine Lebensfeier gemacht. Und der Weg dorthin war auch echt skurril. Also auch wenn du mit anderen verunsicherten Leuten gesprochen hast, weil die nicht wussten, wie sie jetzt auf einen reagieren und so, da ist schon wieder mein Autorengehirn angesprungen. Und ich dachte, da müsste man eigentlich einen Film schreiben, ein Drehbuch zu schreiben, wie skurril sich auch Leute verhalten. Absolut. Das kenne ich auch von mir selber. Ja. Aber da war so viel Komik auch bei. Und diese Lebensfeier, allein die Suche nach einem Ort, also wenn du irgendwo hingegangen bist in einem kirchlichen Umfeld oder so, wie unterschiedlich da auch reagiert wurde, dass wir die richtige Räumlichkeit gefunden haben, haben wir letztendlich in so einem Häuschen neben einer Kirche, wo wir das dann veranstalten konnten, aber auch den Gästen und Freunden Mut zu machen, zu sagen, ey, kommt, wie ihr euch gut fühlt. Und da wussten wir einfach, dass ihm das gefallen würde. Aber umso besser natürlich, wenn das vorher kommuniziert wird, war in diesem Fall nicht nötig. Und das war, ich kann nur sagen, das war, wir hatten richtig Angst vor dem Tag der Trauer sozusagen, vor dem Abschiedstag. Das war mit fast der schönste Tag. Angefangen im Friedwald, wo wir jetzt einen Familienbaum haben. Da habe ich gleich noch eine Frage zu, auf meine Kinder bezogen. Das davor war eigentlich furchtbar. Da haben wir aber alles abgearbeitet. Wir hatten auch ein bisschen Zeit. Und dann war der Tag wunderschön. Und mein Papa und ich haben richtig gelacht nach der Veranstaltung, weil alle haben über ihn gesprochen, Sachen gezeigt, Musik gemacht. Und da habe ich gedacht, warum kann man das nicht häufiger so machen? Ja, weil auch viele das nicht möchten. Also wir haben auch sehr stark christlich gläubige Menschen bei uns in der Familie. Für die war das ganz schwer, dass wir nicht uns aufs Beten geeinigt haben. Jeder durfte das machen und konnte es machen, wie er wollte, auch zusammen. Aber wir haben es nicht zur Pflicht gemacht. So, ne?
Finde ich gut. Hört sich richtig gut an und ich glaube, genau richtig gelöst. Es ist, ich glaube, da findet tatsächlich auch ein Generationswechsel gerade statt. Also ich glaube, da ist viel los gerade, auch in der Trauer- und Bestattungskultur wird sich einiges verändern. Auch die Friedhöfe werden sich verändern, weil doch immer mehr Leute so Bock auf Individualität haben, total. Auch im Sterben oder im nach dem Tod. Aber klar, es ist dann wirklich das Optimum. Du hast irgendwie einen Zettel oder eine App. Es gibt ja inzwischen alles, wo man sowas eintragen kann und du weißt halt eben ganz genau, was der oder diejenige sich gewünscht hat. Und dann gibt es ja auch gar keine Diskussion. Dann kann
in
auch
der
kein...
Cloud kann er mitplanen dann.
Ja, das gibt es tatsächlich alles schon. Solche Geschichten gibt es schon, dass man das irgendwie da fest auch in der App festhalten kann und so. Ja, ganz schön traurig. Genau das ist das, was da passiert auf einer Trauerfeier. Es ist eben auch schön.
Ja, ganz schön traurig. Das ist ein weiteres Buch, das haben wir hier auch.
Das ist auch wieder so eine verrückte deutsche Formulierung, ne? Dann kommt eigentlich erst das richtige Wort. Schrecklich.
Aber in dem Fall finde ich es irgendwie
ganz gut.
Schön. Ja. Und da geht es um die Haustiere, weil du es ja vorhin noch angesprochen hast. Also ganz schön traurig ist ein Buch über ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, die beide sterben in der Geschichte. Und das ist super heftig. Aber manchmal ist es ja auch so im Leben, dass dann ganz viel auf einmal passiert. Und das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also die beiden Jungs, die gibt es wirklich, die sind aber inzwischen schon ganz erwachsen und groß. Die Geschichte hat mir mal eine Kollegin aus der Trauerbegleiterausbildung erzählt und da ist dann dieses Buch draus entstanden, ja.
Ja, ist ganz süß.
Ja, schön illustriert.
Toll.
Ist immer derselbe Freund, der Andreas Klamt.
Ist immer dabei, ne?
Ja, der ist immer dabei.
Meine Frage, die ich eben schon angeteased habe, wir waren jetzt wieder zum Todestag im Friedwald, total schön da in Hude. Und das hat eine Tradition, machen wir zusammen mit dem Opa. Und nun ist mein Sohn jetzt in die zweite Klasse gekommen und er kann plötzlich lesen. Und ohne zu wissen, ob es richtig ist oder nicht, bin ich der Meinung, ich möchte ihm erst dann alles Nötige erzählen zu meinem Bruder. Er weiß, dass ich einen hatte, wenn es dann kommt und wenn er viel nachfragt. Und jetzt gab es natürlich die Situation, es lag auf der Hand, dass wahrscheinlich darüber gesprochen wird, aber wir haben auch gerade ein paar andere so Herausforderungen, klassische Erziehungssachen, wo wir denken, gefühlt ist das jetzt eine Sache zu viel, wenn wir heute darüber sprechen, aber natürlich fahren wir in diesen Wald. So, und dann hab ich ihn so ein bisschen abgelenkt und wir haben Jagen gespielt und das ist zum Glück in einem Friedwald ja alles sehr offen und auch nicht zu ernst. Da kann jeder machen, was er möchte. Und dann sagt er, was sind das denn da für Schilder an den Bäumen? Das ist ein Familienbaum. Wie, der gehört der Familie? Darf ich das mal lesen? Ja, und dann hat er den Namen meines Bruders gelesen und dann auch den Trauerspruch. Und dann, wieso steht das da? Und dann habe ich halt, und ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht, würde mal gerne wissen, dann habe ich ihn abgelenkt. Dann habe ich gesagt, ja, guck mal, die Schilder sind an allen Bäumen. Wollen wir mal die anderen Schilder lesen? Und dann ist es in Vergessenheit geraten und das Thema musste nicht auf den Tisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber schützen wollte oder ihn.
Ersteres.
Ja, okay.
Es war dir an dem Tag wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber es wird natürlich schon dann die Frage, / der Vorwurf kommen, aber wir waren doch schon mal hier und du hast mir das nicht gesagt.
Genau.
Also so, genau.
Das ist wie die Frage mit dem, gibt es den Weihnachtsmann wirklich?
Ja.
Ich hätte gedacht, in diesem Jahr, er glaubt immer noch dran.
Ja,
so, irgendwann wird der große Schwindel.
Das geht ja nicht weg, er wird dich das auf jeden Fall wieder fragen.
Ja, klar. Vor allem werdet ihr dann nochmal hingehen. Also, aber es ist total menschlich und mach dir da jetzt keinen Vorwurf und es wird jetzt nicht negative Auswirkungen auf die Entwicklung deines Kindes haben, aber schon, es wäre schon angebracht, dass irgendwann mal dann auf den Tisch zu bringen und zu sagen, so wer da im Friedwald ist und was das für ein Baum ist und so. Ich denke schon. Und das sind die eigenen Ängste, die wir auf unsere Kinder projizieren. Ist tatsächlich so. Und nochmal zum Weihnachtsmann. Als meine Tochter wurde, also ihr wurde das vom Nachbarsjungen verklickert und da hat sie nämlich unter Tränen zu uns gesagt, und wisst ihr, was ich am allerschlimmsten finde? Nicht, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt, sondern dass ihr mich die ganze Zeit angelogen habt.
Oh, da ist so eine Angst.
Ja, aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Aber es ist irgendwann so ein bisschen, dass man sagt, ja, aber wenn sie dann irgendwann an den Punkt kommt, es war doch eine schöne Geschichte.
Ganz und genau. So. Jetzt
und
hinterher
bei uns ist
sagt
nämlich auch
sie
so,
auch, ja.
Dass man das dann rausgefunden hat, wenn es dann irgendwie noch im Umfeld kleiner Kinder gibt, dass man sagt, ey, du gehörst jetzt zu den Wissenden. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Märchen, es ist keine Lüge, es ist ein Märchen für kleine Kinder, dass wir das jetzt weitertragen.
Ja.
Und das hat bei uns total gut funktioniert. Dann hat er nämlich den Nachbarskindern immer, oh, der Weihnachtsmann, bei mir war er schon bei euch.
Das genau.
Und dann spielen die total mit, das war total geil.
Und darf ich bitte, wenn das passiert, ich möchte gerne das anwenden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und das ist das Logischste für mich, eigentlich muss man es so machen, darf ich dann sagen, Jetzt können wir endlich Emil anrufen, weil er freut sich schon, dass er endlich mit dir mal darüber sprechen kann. Er weiß das nämlich auch schon.
Ja, muss man aber sagen, aber für den Kleinen müsst ihr es dann zusammen immer noch
aufhalten. Genau, und damit ihr beiden, damit der Kleine das nicht mitkriegt. Ja, okay. Ich werde es versuchen.
Ich meine, die Zeit muss für deinen Sohn, muss auch für dich vor allen Dingen reif sein. Also du musst
absolut. Aber ich glaube, es tut dir mehr weh, als es deinem Sohn wehtut.
Ja, also das wäre für mich okay, aber irgendwie... Ja, immer dieser Gedanke, ich schütze ihn, weil er gerade andere Herausforderungen hat.
Total.
Und so. Aber eigentlich, ja.
Und du denkst jetzt viel mehr drüber nach, weil du es nicht getan hast.
Ja, das stimmt.
So, wahrscheinlich, wenn du mit ihm drüber gesprochen hättest, hätte er total offen und reagiert so, wie es dann eben ist. Du hättest wahrscheinlich gedacht, oh krass, wie open-minded, wie krass ist der eigentlich?
Ja, aber auch wenn er, auch wenn es das Gegenteil ist und er reagiert da darauf, indem er Angst kriegt, dass seinem Papa vielleicht auch was passieren könnte oder was auch immer, dann muss man das aushalten irgendwie gemeinsam. Muss man sagen, ich bin da und wir können jederzeit irgendwie da nochmal drüber reden. Aber eigentlich sind Kinder wirklich... Und das sieht man dann so richtig, wenn man ihnen was Wichtiges dann erklärt und erzählt, wie es dann in ihnen arbeitet und wie dann so die Rädchen in Bewegung sind und die das dann auch für sich irgendwo hinpacken. Also ich habe da einige solche Situationen gehabt, noch viel, viel schwerwiegende Dinge. Also ich darf da jetzt nicht im Detail drüber reden, aber in der Familie ist was wirklich, wirklich richtig Furchtbares passiert und jemand ist auf eine wirklich furchtbare Art und Weise ums Leben gekommen und du musstest dem Kind... irgendwie, also so, es war dann die gemeinsame Entscheidung zu sagen, so nee, er soll nicht geschützt werden, sondern er soll die Wahrheit wissen und das dann irgendwie kindgerecht zu verpacken. Und
da bist du mit dabei manchmal bei solchen.
Ja, klar. Okay. Da, genau, um das dann kindgerecht irgendwie zu kommunizieren. Und da merkte, habe ich bisher wirklich immer gemerkt, wie, also alles, was Sinn macht, kriegen Kinder dann auch irgendwie klar. Sie kriegen nicht klar, wenn sie spüren, hier stimmt was nicht oder wenn es irgendwie eine verrückte Geschichte ist, die man irgendwie so erzählt, sondern die spüren, ob man ihnen die Wahrheit sagt oder nicht.
Ja, und ins Detail zu gehen, ist es auch eine große Frage, die ich habe. Ja, die Art und Weise, wie weit, also wie es passiert ist, ob man eine kindgerechte Form findet. Und das finde ich schwer. Ja, gibt es da so einen pauschalen Tipp? Nicht, ne? Nee, hast du gerade gesagt.
Also da müssten wir, ja genau, aber ich meine, wir können uns ja auch super gerne nochmal
danke.
Das muss ja dann auch nicht vom Mikrofon.
Genau.
Das muss man sagen. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Trotzdem bin ich total froh, dass du heute hier bei uns am Mikrofon warst, liebe Aische. Ich fand das sehr interessant. Du hast einen Haufen Bücher mitgebracht. Wir haben das große Glück, dass wir ein paar davon verlosen können. Also am besten eine E-Mail an info@zuckerbrotundkneipe.de. Wir schreiben das auch alles nochmal in die Shownotes. Auch die ganzen Ansprechstellen finde ich total super. Ein Buch würde ich gerne mitnehmen und verschenken an die entsprechende Familie.
Unbedingt.
Und ich würde noch gerne noch ein Buch verschenken, denn eine Frau hat uns vor Wochen geschrieben, dass sie unseren Podcast immer hört. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben und sie hört uns zu. Sie hat eine Tochter auch, weil sie sich natürlich immer die Frage stellt, wie würde mein Mann jetzt das Thema sehen? Weil sie auch teilweise unterschiedliche Meinungen hat natürlich. Und dann hört sie uns mal zu, muss manchmal ein bisschen schmunzeln, weil sie dachte, das hätte er jetzt vielleicht auch gesagt. Und du musst nicht an der Verlosung teilnehmen. Dir schicken wir natürlich so ein Buch. Signiert.
Signiert. Von uns.
Also vielen lieben Dank.
Sehr
und
gerne,
für dieses
war
schöne
schön.
Gespräch.
Danke
und,
dir.
Komm bitte bald wieder.
Unbedingt. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.